der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Musiksalon heißt unser Podcast und wir wollen das heute einmal ganz, ganz ernst nehmen und uns in einen Salon begeben. Im Ancien Regime, in der Zeit Ludwigs des 16., nahe Paris, der große Salon eines kleinen Rokokoschlosses. Capriccio von Richard Strauss. Es war die letzte Oper, die der große Opernmeister veröffentlicht hat. Uraufführung 1942 in München. Da läuten alle Alarmglocken. 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, hat Richard Strauss also ein Werk veröffentlicht, das im französischen Rokoko spielt und in dem tatsächlich fast 2,5 Stunden lang ohne Pause über die Frage diskutiert wird, ist in der Oper der Text oder die Musik das vorherrschende, das wichtigere Medium? Um Himmels Willen, wird man sagen. Hatten die Autoren Richard Strauss, der im Verein mit seinem Adlatus, dem Wiener Dirigenten Clemens Krauss, auch der Textdichter gewesen ist, 1942 keine anderen Sorgen. Es war eine Art Weltflucht, das ist von Anfang an bemerkt worden. Richard Strauss hat sich von der Weltbühne zurückgezogen, weil man mitten im Krieg auch neue Opern wirklich nicht gebraucht hat. Trotzdem hat Strauss eine komponiert. Eine, die dank ihrer inhaltlichen Qualitäten all diese zeitgeistigen Betrachtungen, die wir soeben angestellt haben, hinter sich gelassen hat. Capriccio wurde und wird gespielt. Derzeit zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen. Allerdings in einer konzertanten Produktion unter Christian Tillemanns Leitung. Die erste der drei Aufführungen wurde live in Ö1 gesendet und steht noch eine Zeit lang online. Für alle, die das abhören möchten und vorher ein bisschen wissen möchten, worum geht es denn in diesem Stück? Eine kleine, mit kurzen Tonbeispielen versehene Inhaltsangabe. Kammermusik wird gespielt im Salon der Gräfin Madeleine. Wir können sie nicht sehen, denn sie sitzt im Nebenzimmer und lauscht mit geschlossenen Augen ergriffen der Musik. Wir erfahren das aus den Kommentaren des Komponisten des Musikstücks und seines Freundes, des Dichters. Flamand, der Musiker, und Olivier, der Dichter, sind Konkurrenten. Beide buhlen um die Gunst der jungen, verwitweten Gräfin. Jung und strahlend schön wird sie geschildert. Und die Gräfin, das erfahren wir auch im ersten Dialog, steht zwischen den beiden und kann sich nicht entscheiden. Das wird im Stück umgemünzt in eine Diskussion über die Frage, ob Wort oder Ton in der Oper wichtiger seien. Die Entscheidung muss die Gräfin fällen, Flamand oder Olivier.
Wort oder Ton, sie wird es entscheiden. Prima le parole, dopo la musica. Prima la musica, dopo le parole. und Wort sind Bruder und Schwester, ein gewagter Vergleich.
Prima la musica, dopo le parole, oder doch umgekehrt? Nach Ende des Musikstücks werden die beiden Musikphilosophen etwas drastisch zurückgeführt in die Realität. La Roche, der Theaterdirektor, ist bei den sanften Klängen, die Flamanda komponiert hat für die Gräfin, eingeschlafen.
Bei sanfter Musik schläft sich's am besten.
In solchen Händen liegt unser Schicksal.
Was wollt ihr? Ohne mich sind eure Werke totes Papier.
Mit dir sind ihre Autoren gefesselte Sklaven.
Das ist die Realität im Kulturleben. Der Komponist kann schöne Musik komponieren, der Dichter kann wohlgesetzte Worte zu Gedichten vereinen, aber beide brauchen jemanden, der ihre Kunst zum Leben erweckt. Und da ist der Theaterdirektor die allererste Adresse. Ohne mich, sagt er, sind eure Werke totes Papier. Die Kunstdiskussion im Salon der Gräfin ist eröffnet. Nun erscheint Gräfin Madeleine, jung und strahlend schön, wie gesagt, an der Seite ihres Bruders, des Grafen, der viel leichtlebiger ist. Nur Flüchtiges gefällt mir, sagt er. Und Richard Strauss nutzt die verschiedenen Möglichkeiten, die ihm das selbstgedichtete Libretto bietet, um in diese Konversation, die längst eröffnet ist und bei der man musikalisch gesehen ja nur Rezitative erwarten würde, doch kleine Arien, Duette und Ensembles einzubauen. Die beiden unterschiedlichen Charaktere, die nachdenkliche Gräfin, die zwischen Flamand und Olivier oder zwischen Wort und Ton nicht zu entscheiden vermag, und der leichtherzige Graf. Die Stimmen Sopran und Bariton vereinen sich in einem Duett, trotz allen Widersprüchlichkeiten.
Ein gnädiger Blick für den einen, morgen ein lächelnder Mund für den anderen.
Im Herzen eine Schuhe, den Lock ruft der Tür.
Der Dichter wird stärker.
Sorg du für dich selbst.
Nur flüchtig, es gefällt mir.
Wer kennt sein Schicksal?
Neugierig bin ich, wie du entscheidest.
Wohl keinen von beiden, denn hier zu wählen, hieße vernehmen.
Leicht zu verlieren, leicht zu gewinnen, schön eines Lebens wahrer Gefühl.
Sorgen und Gewinnen, Leben behalten, Wahrheit des Lebens, schönste Gefühl.
Weiter entscheiden,
freudig erkennen,
sorglos besitzen.
Ähnliche Wahrheit.
Glück des Augenblicks.
Jeden Augenblick. Gottes Leben.
Sei des Lebens. Sei zu verliebt. Sei zu verliebt.
Wahrheit des Lebens.
Schönheit des Lebens.
Der Graf ist auch ein Hobby-Schauspieler und im gräflichen Theater, im kleinen Theater, das dieses Rokoko-Schloss natürlich auch hat, da wird es heute eine Probe geben, zu der eine der großen Schauspielerinnen von Paris erscheinen wird. Clairon, sie hatte einst, das erfahren wir später, ein Verhältnis mit dem Dichter Olivier, aber das ist schon länger vorbei und sie wird nun vom Grafen umschwärmt und umworben, und sie lässt sich herab, mit dem Dilettanten auf der Bühne zu stehen. Man probt ein Theaterstück, das Olivier zu diesem Anlass geschrieben hat und in dem ein Sonett zu rezitieren ist, eine Liebeserklärung, die der Graf mehr dilettantisch, aber immerhin in Richtung Clairon münzt, während Gräfin Madeleine ein wenig verschnupft ist, dass Olivier diese Liebeserklärung, die doch ganz eindeutig ihr gilt, öffentlich auf dem Theater verlesen lässt. Olivier versucht im Dialog dann die Dinge zurechtzurücken und rezitiert das Sonett im rechten Tonfall und natürlich an Gräfin Madeleine gewendet. Der Komponist Flamand lauscht. Er ist begeistert von den Versen und er möchte sie in Musik setzen. Das wiederum findet Olivier keine so gute Idee.
Und wenn ein Aufschlag alle Qual vermehrte, ein anderer Wonne mir und Lust gewährte, zwei Schläge sind dann Leben oder Tod. Und trüg ich's 500.000 Jahre, erhielte außer dir, du Wunderbare, kein anderes Wesen über mich Gewalt. Durch neue Adern müsst mein Blut ich gießen, in meinen voll von dir zum Überfließen, fänd neue Liebe weder Raum noch Halt.
Ein schönes Gedicht, wie eine Feuergarbe schlägt sehr gut. Doch wie grausam geht ihr mit ihm um. Ihr gebt es fremden Ohren preis und verlangt, dass ich Zutrauen zu ihm gewinne. Ach, man sollte Lebensschwüre nicht öffentlich vortragen. Finden Sie nicht auch, Flamand?
Seine Verse sind von vollendeter Schönheit, schon hör ich sie als Musik in mir.
Was tust du, was willst du?
Lassen Sie ihn gewähren, wie Sie sehen, ist doch Musik eine Sache der Inspiration.
Mein Sonett, mein schönes Sonett.
Tut ihn nicht, was kann er Böses tun?
Schrecklich, ich fürchte, er komponiert mich.
Ist das so schlimm? Wartet doch ab.
Neue Entstellung, er zerstört meine Verse.
Vielleicht schenkt er Ihnen höheres Leben.
Mein schönes Gedicht mit Musik übergossen.
Mein schönes Gedicht mit Musik übergossen. Es kam, wie es kommen musste. Flamand vertont das Sonett und die beiden, Flamand und Olivier, Musik und Text, sind wiederum vereint und die Gräfin kann sich noch weniger entscheiden als je zuvor. Richard Strauss münzt das wieder um in ein kleines formales Experiment. Der Komponist erscheint nach der glühenden Liebeserklärung des Dichters an die Gräfin aus dem Nebenzimmer. Und auf die Aufforderung, so kürt den Sieger, erklärt Flamand, hier ist er, und singt seine Vertonung des Sonetts.
Ihr weicht mir aus, bekämpfer offen, eine schlanke Gestalt, ein glattes Gesicht, wecke die Sinne und habe den Vorrang vor Geist und Witz.
Doch ihr vergesst, dass ihr männliche Anmut gepaart mit Talent
einen waffenden Einwand habt doch erbarmen.
Mit euch, mit ihm, mit zwei mir zugleich.
Schön,
das mir so im Herzen lohnt. Nein, schöne, nichts auf dieser ganzen Erde. Kein anderes, das ich so wie dich begehrte und
Zwei Schläge sind dann Leben oder Tod. Und rück ich's 500.000 Jahre, erhielte außer dir du Wunderbare, kein anderes Wesen über mich Gewalt. Durch neue Adern ist mein Blut ich gießen, in meinen voll von dir. Neue Liebe wieder Raum noch Halt.
Ist nicht
ich wusste es ja, wer zerstört meine
Welt. Aus diesem Sonett wächst heraus natürlich ein kleines Terzett, die unentschlossene Gräfin und ihre beiden Verehrer. Ob Flamand oder Olivier den Sieg davontragen wird, das bleibt natürlich offen. Aber die Frage, die sich stellt, wem dieses Sonett, von Olivier gedichtet, von Flamand komponiert, nun eigentlich gehört, da gibt es von der Gräfin eine höchst diplomatische Lösung.
Ich überlege, ob das Sonett nur von ihm ist oder von mir. Ist es nun ihm eigen? Oder noch mein?
Wenn Sie erlauben, gehört es jetzt mir als schönes Geschenk des heutigen Tages.
Es ist für ewige Zeit nur für Sie.
In der folgenden Szene, sehr intim zwischen der Gräfin und dem Komponisten Flamand, erfahren wir viel, auch über die Seelenwelten der Madeleine. Verliebt hat sich Flamand in sie, als er sie beobachtet hat. Einsam sitzend in der Bibliothek, lesend Seite um Seite. Wie zuvor schon Olivier, erklärt nun auch Flamand ganz offen seine Liebe und fordert eine Entscheidung. Die Gräfin will sie fällen, allerdings nicht jetzt, nicht hier, sondern morgen Mittag. Um 11, eben in jener Bibliothek, wo diese Liebe geboren wurde. Richard Strauss nützt das zu herrlichem Musizieren. Und mir nichts, dir nichts, sind wir von einem Konversationsstück, in dem über Kunstfragen theoretisiert wird, doch wieder in einer waschechten Oper gelandet. Inklusive einem zwar etwas eigenwilligen, aber doch Liebesduett und einem hinreißenden Orchesternachspiel.
Seite um Seite sah ich euch lesen. Dämmerung brach herein. Verzeiht.
Es auf und lass ihm Zwielicht. In der Liebe ist das Schweigen besser als Reden. Es gibt eine Beredsamkeit des Schweigens, die durchdringender ist, als Worte es sein können. Lange blieb ich und spürte noch die Nähe eurer Gedanken. Da wurde es dunkel, ich war allein. Seit jener Stunde bin ich ein anderer, ich atme nur noch hin.
Schokolade hier im Salon einnehmen?
Die Schokolade wird also im Salon eingenommen. Das haben wir jetzt auch erfahren. Das Konversationsstück geht weiter. Es wird weiter über Kunst theoretisiert und über die Liebe ein bisschen. Da versucht der Graf mit der Schauspielerin Clairon in näheren Kontakt zu geraten. Es werden auch italienische Sänger präsentiert, die La Roche bei seiner großen Huldigungsvorstellung zum Geburtstag der Gräfin auftreten lassen wird und natürlich eine junge Tänzerin. Und das Geschick von Richard Strauss bringt es mit sich, dass während diese junge Tänzerin ihre Kunstfertigkeiten zu einem kleinen Cembalo, Violine und Cello-Trio präsentiert, im Salon natürlich weiter getratscht wird. Und zu einer heftig bewegten Musik kommt es zu einem allerletzten Dialog des ehemaligen Liebespaars Olivier und Clairon. Und das lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Der Theaterdirektor La Roche hat in diesem Fall das zynische letzte Wort.
Wie soll ich dir danken, dass du gekommen bist? Du sprichst meine Verse hinreißen.
Ich bin fest entschlossen, auf keinen Fall mehr dein Entzücken zu erregen. Behalt sie bei dir, deine Komplimente.
Soll zwischen uns nur für alle Zeit feindseliges Schweigen herrschen?
Ein sprießlicher Dialog dürfte nicht mehr aufkommen.
Umso wahrscheinlicher dürfte ein solcher sehr bald zwischen dem Grafen und dir beginnen.
Ein Wundervogel, ein Philosoph, er setzt seine Jugend eine Maske auf. Gegen maskierte Männer bin ich von jeher misstrauisch.
Der Zauber deines Wesens wird auch ihn bestricken.
Wenn du so gut die Zukunft weiß sagen kannst, so wirst du auch wissen, dass es zwischen uns nur eine Vergangenheit gibt.
Eine sehr schöne Vergangenheit,
die mit einem großen Krach geschlossen hat, bevor ist gefallen.
Na, ich glaube nicht, dass du in ihren Memoiren eine ansehnliche Rolle spielen wirst.
Die kleinen erotischen Zwistigkeiten münden in große philosophische oder kulturphilosophische Zwistigkeiten, denn der Dialog über die Frage, ob Dichtung oder Musik in der Oper Vorrangstellung genießen sollten, mündet in einen handfesten Krach. Zwei große Oktette, in denen alle mitsingen, die hier auf der Bühne versammelt sind, stellt Richard Strauss ins Zentrum seiner letzten Oper. Zunächst ein Lachoktett, in dem die jungen Künstler den erfahrenen Theaterdirektor La Roche verspotten, nachdem er das genaue Programm seines Huldigungsfestspiels für die Gräfin verraten hat. Es scheint dem Komponisten und dem Dichter doch allzu konventionell, während sich der Graf zynisch ohnehin über alles lustig macht und die Gräfin Mitleid mit La Roche empfindet. Und nach einer kurzen Pause gibt es ein zweites Oktett, das Streitoktett. Da geraten sich alle in die Haare, bis es dem Theaterdirektor zu bunt wird und er mit einem lauten Protestschrei die Diskussionen unterbricht und einen großen Monolog hält, in dem er seine traditionellen Kunstfertigkeiten preist. Da steckt bei aller Karikatur auch viel Altersweisheit des großen Opernmeisters Strauss drin.
Ich will meine
mit Menschen, die uns gleichen, die unsere Sprache sprechen, ihre Leiden sollen uns lehren und ihre Freuden uns tiefe erheben. Auf, erhebt euch und schafft die Werke, die ich suche, kraftvoll für auf meiner Bühne, ich sie zum stolzen Erfolg. Schärft euren Witz, gib im Theater neue Gesetze, neuen Inhalt. Und nicht, so lasst mich in Frieden mit eurer Kritik.
Jetzt haben wir also alle erlebt. Zuletzt den altersweisen Theaterdirektor, halb Popanz, halb Weiser, wie es auf dem Theater nun einmal gehört. Den jungen Komponisten, den jungen Dichter, alle miteinander sind sie verliebt in die Gräfin, die sich wiederum nicht entscheiden kann. Und irgendwie kommt man auf den Punkt, dass vielleicht eine Oper Aufschluss geben könnte über die wahren Kräfteverhältnisse zwischen Dichtung und Musik. Allein über welches Thema möchte man denn eine Oper auf der gräflichen Bühne sehen? Der zynische Graf kommt auf den erlösenden Einfall.
Geschwister, ein äußerst fesselndes Thema. Schreibt eine Oper, die er sie sich wünscht, Kinderkonflikte, die uns bewegen. Schildert euch selbst die Ereignisse des heutigen Tags, was wir alle erleben. Dichtet und komponiert es. Komponiert es als Oper. Ein verblüffender Einfall.
Das ist nicht zu leugnen.
Gipfel der Weltflucht in Zeiten der Bedrängnis. Capriccio von Richard Strauss ist im Jahr 1942 uraufgeführt worden, mitten in den Gräueln des Zweiten Weltkriegs. Man diskutiert über die Frage der Opernästhetik und man bestellt ein Werk, das die Begebnisse des heutigen Tages, also dieser müßigen Diskussion, dieser Kunstdiskussion, auf die Bühne bringt. In der Zwischenzeit haben wir viel herrliche Musik gehört, haben ein bisschen nachgedacht über die Frage, wozu es die Oper überhaupt gibt. Man kann das nicht beantworten. Aber in der Folge kommt es noch zu ein paar Genreszenen. Auch die Diener haben ihren Auftritt und der Souffleur, der während der Probe eingeschlafen war und den man einfach vergessen hat. Und dann breitet sich das Mondlicht über der Terrasse aus. Und Richard Strauss singt noch einmal einen seiner großen Orchestergesänge, die Mondscheinmusik. Entlehnt übrigens aus einem Jahrzehnte früher komponierten Liederzyklus, dem Krämerspiegel, und jetzt ins milde Licht der genialen straußischen Orchestrierungskunst getaucht.
Thank you.
Spätestens jetzt fragt niemand mehr, warum er hier in der Oper sitzt. Die Musik hat gesiegt. Eigentlich ist die Frage beantwortet, ob Ton oder Wort wichtiger sind, aber die Gräfin Madeleine kann sich natürlich noch nicht entscheiden. Sie bekommt von Richard Strauss den letzten seiner großen Sopranmonologe geschenkt. Noch einmal eine Liebeserklärung an die Schönheit. Die Frage, ob Flamand oder Olivier, bleibt offen. Die Frage, wozu es Oper gibt, ist hinlänglich beantwortet.
Thank you.
Das war unser Streifzug durch Richard Strauss' letzte Oper Capriccio. Zu hören waren Ausschnitte aus der ersten Gesamtaufnahme des Werks unter der Leitung von Wolfgang Sawallisch in London mit dem Philharmonia Orchestra produziert, Elisabeth Schwarzkopf als Gräfin, Christa Ludwig als Schauspielerin Clairon, Dietrich Fischer-Dieskau als Olivier, Nikolai Gedda als Flamand, Eberhard Wächter als Graf und Hans Hotter in der Paraderolle des Theaterdirektors La Roche. Der Live-Mitschnitt der Salzburger Festspielproduktion, Konzertant unter Christian Thielemann aufgezeichnet, steht noch eine Zeit lang online im ORF Radio Ö1. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.